wir wollen uns immer wieder bewusst werden und uns vor Augen halten, dass es einzig und allein um dich geht, dass wir nichts aus eigener Kraft tun können. Herr, lass uns erkennen, dass wir in der vollkommenen Abhängigkeit dessen sind, was du für uns getan hast. Dafür ehren wir dich, dafür preisen wir dich. Wir bitten dich, dass du jetzt das Wort segnest. Ich bitte dich, dass du alle Worte salbst, die ausgesprochen werden. Öffne die Herzen, Herr Jesus, und dass durch deinen Heiligen Geist Menschen berührt werden, ob jung, ob alt, ob neu, ob alteingesessen. Herr Jesus, sprich du zu uns, und das spreche ich aus in deinem mächtigen Namen. Amen. Amen, ihr dürft gerne Platz nehmen. Was für ein Privileg, wieder im Hause Gottes zu sein. Amen. Was für eine Freude, dass wir gemeinsam Gott dienen dürfen. Und was für eine Freude ist es, dass wir uns wieder einmal natürlich in Apostelgeschichte bewegen und dass wir uns in der Predigtserie Church on Fire befinden. Und dass wir einfach dieses Wort, was gesprochen wird, dass es das Wort ist, was uns trägt. Und dass jeder dadurch berührt wird und dass jeder abgeholt wird und tief eintauchen darf in die Liebe und in die Gnade Gottes. Ich möchte euch herzlich noch einmal einladen, sowohl über den QR-Code, dass ihr in den Sprachen folgen könnt, die dort abgebildet sind, der Predigt zu folgen, als aber auch in unseren Bibelleseplan einzusteigen, den wir extra dafür gedruckt haben, Church on Fire. Und natürlich möchte ich euch einladen zu den Vertiefungsabenden, die wir zu dieser Predigtserie auch haben. Der nächste Themenabend, Vertiefungsabend, ist am 27. Mai. Wir werden einen Hammer-Gastsprecher haben, Reimer Dietzer, und er wird uns näher bringen und einen Überblick schenken zu den Offenbarungsgaben, die die Bibel für uns bereitet, die der Heilige Geist zur Erbauung der Gemeinde austeilen möchte. Ich habe uns heute ein schönes Thema mitgebracht. Apostelgeschichte, natürlich. Church on Fire. Und das heutige Thema ist, da wächst was. Jeder, der von uns irgendwo mal was gesät hat, jeder, der von uns gerne Gartenarbeit liebt, gibt es grüne Daumen unter uns? Ja, wunderbar. Noch mehr. Traut euch. Es ist, glaube ich, nichts Schöneres, als zu sehen, wenn du irgendwas gesät hast und dann siehst du, es wächst. Und es ist nicht nur schön zuzusehen, dass etwas wächst, sondern noch schöner ist es, wenn das, was gewachsen ist, auch Frucht bringt. Und dass das Investment, was du da reingesetzt hast, auch zu deiner Zufriedenheit gewachsen ist. Und genau das Gleiche hatte Gott mit seiner Kirche auch vor. Ich möchte uns so ein bisschen nochmal abholen, wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind in einer Predigtserie, Church on Fire, das begleitet uns schon seit einigen Wochen. Und wir haben darüber gehört und wir haben darüber gelesen, was passiert, als Gott seinen Heiligen Geist nicht nur verheißen hat, sondern ihn auch ausgegossen hat. Apostelgeschichte 2 erzählt von der Ausgießung des Heiligen Geistes, welche Kraft dahinter steckte. Danach haben wir gesehen, wie Gottes Kraft, Gottes Heiliger Geist Menschen verändert hat. Und da ist ein Mensch namens Saulus so dermaßen mit Gott begegnet worden, dass er verändert worden ist und nicht nur sein Name geändert ist, sondern auch sein Charakter, seine Eigenschaften, seine Leidenschaft, Christus zu dienen. Letzte Woche noch haben wir dann gehört, was der Heilige Geist tun kann. Er befähigt uns und er bevollmächtigt uns, in Jesu Namen zu handeln. Und wir haben über die Auferstehungskraft und über die Heiligungskraft des Heiligen Geistes gehört. Wie gut ist unser Gott? Jetzt haben wir, es ist eins meiner Leitverse, der mich schon seit immer geprägt hat, Apostelgeschichte 1,8. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und dann geht es richtig los. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn du schon mal einen Autounfall miterlebt hast, weißt du, wie wichtig es ist, wenn du Zeugen brauchst. Und genau das sagt der Heilige Geist zur Kirche. Ihr werdet meine Zeugen sein, dessen, was ich vollbracht habe. Und das behaltet ihr nicht nur schön für euch, sondern ihr tragt es mit euch hier in Jerusalem. Dann weitet ihr euch aus, ihr geht nach Judäa, dann nach Samaria und dann so bis ans Ende der Welt. Was macht der Heilige Geist? Keiner hat damit gerechnet, dass das, was der Heilige Geist dann tatsächlich getan hat, bedeutet, dass die Menschen aus der Jerusalemer Gemeinde ihre heißgeliebte Komfortzone verlassen müssen. Hey, wir haben gelesen, dass als Petrus auf die Straße gegangen war und gepredigt hat, an einem Tag sich über 3000 Menschen bekehrt haben. Und die waren alle so begeistert. Yeah, Jesus wirkt, der Heilige Geist wirkt. Und das, was aber plötzlich passiert ist, ist, dass das Wort Gottes raus musste. Ihr werdet Zeugen sein, nicht nur mehr in Jerusalem, raus aus deiner Stadtgrenze hinaus bis ans Ende der Welt. Und keiner hatte sich wirklich bewegen wollen. Da gab es auch noch eine Predigt dazu, Gott lässt Verfolgung zu. Der erste Märtyrer, Stephanus, stirbt, er wird gesteinigt, weil er den Namen Jesus Christus verherrlicht. Und alle anderen Juden, die Jesus Christus kennengelernt hatten und ihn erfahren haben, fliehen aus Jerusalem. Und Gott zerstreut und verstreut seine Gemeinde bis ans Ende der Welt. Und es entsteht plötzlich eine neue Ortsgemeinde. Wir lesen das gleich in Apostelgeschichte 11. Lukas beschreibt nicht einfach nur die Gründung einer neuen Ortsgemeinde, sondern er beschreibt einen Wendepunkt der Kirchengeschichte. Ey, wie cool ist das, wenn Gott Geschichte schreiben möchte, dich aus deiner Komfortzone rausholt und du erstmal denkst, Mist, es läuft jetzt nicht nach meinem Plan. Es läuft nicht nach den Strukturen, die wir uns geschaffen haben. Und Gott packt dich und pflanzt dich irgendwo hin, weil er sagt, dein Potenzial, deine Befähigung, deine Begabungen, die brauche ich, aber das ist hier zu eng. Du musst rausgehen. Und es entsteht eine Kirche, nicht nur eine neue Kirche in Antiochia, sondern hier entdeckt die Gemeinde Jesu Christi plötzlich eine weltweite Berufung. Haltet das mal so im Hinterkopf. Eine weltweite Berufung wird in die Gemeinde Antiochia gelegt. Und diese Bewegung, die ursprünglich in Jerusalem begonnen hatte und die sich dann nach Judäa und nach Samaria ausbreitet. Petrus hat das erste Mal sich mit Heiden auseinandergesetzt. Heiden, das waren die Menschen, die nicht zum jüdischen Volk stammten. Und er hat sich einfach gewagt und getraut, in das Haus eines Römers einzukehren und hatte mit ihm Kontakt. Die waren nicht beschnitten, die waren nicht jüdisch, die haben nicht nach den Reinheitsgeboten Israels gegessen. Und Petrus geht dahin und erfährt, wie der Heilige Geist auch dort wirkt. Und jetzt kommt die Kirche in eine neue Phase. Zum ersten Mal wird eine große, multikulturelle Stadt von dieser Bewegung von Jesus Christus erfasst. Wir gucken gleich ein bisschen näher rein, aber lasst mich kurz euch in diese Geschichte abholen. Antiochia. Was ist das für eine Stadt gewesen? Antiochia liegt in der heutigen Türkei, ziemlich nah am Meer gelegen. Und dort trafen sich verschiedene Kulturen. Der Handel florierte. Wir müssen uns das so richtig vorstellen, am Hafen, da kamen die Schiffe aus aller Welt. Sie brachten Gewürze, sie brachten Kräuter, sie brachten Tiere, sie brachten Obst, Frucht, Gemüse. Alles das, was es dort nicht gab, dort war der große Umschlagplatz. Und alles das, was in Judäa und in diesem dortigen Bereich selbst produziert werden konnte, wurde nach Antiochia gebracht. Es war eine römische Kolonie, richtig mächtig, und alles ging nach Rom. Und dort begegnen sich diese Menschen, Kulturen, Religionen, Handel, natürlich auch Spannungen. Hast du schon mal, ich ja, ihr auch vielleicht, die Jüngeren, in der Klasse gesessen und da waren nicht mehr nur Dirk, Karl-Heinz, André, Susanne, sondern Marco, Ali, Mohammed, Chiara, Yusuf. Und da entstehen natürlich mehrere Kulturen, mehrere Nationalitäten, die zusammenkommen und es gibt Reibereien. Du riechst komisch. Nee, das ist mein Teriyaki-Chicken. Das habe ich von meiner Mama so mitbekommen. Das schmeckt total lecker. Das muss so riechen. Boah, hier riecht es aber mega nach Knoblauch. Ja, das ist Sucuk. Das ist voll lecker. Wer hat denn hier Dönergeruch drauf? Ey, hallo, ohne Döner läuft überhaupt nichts. Und wer hat Pizza? Nein. Es gab nicht nur Spannungen, es gab aber auch geistliche Dunkelheit. Und genau dort hinein sagt der Heilige Geist, hier muss was passieren. Und genau dort entzündet Gott ein Feuer. Jetzt möchte ich euch nicht so lange auf die lange Folter spannen. Lasst uns gemeinsam in den Predigtext einsteigen. Apostelgeschichte 11, Abvers 19. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er, also Barnabas, ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. Und da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden sollte. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Ein etwas längerer Text, der in verschiedene Gedankenabschnitte eingeteilt ist und durch die möchte ich uns heute gemeinsam führen. Da wächst was. Die Gemeinde in Antiochia erlebt Bewegung, erlebt Erweckung. Und wir haben aber angefangen zu lesen, dass die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, was war passiert? Es war geschehen, dass dieser Abschnitt mit Schmerz beginnt. Menschen wurden verstreut, die Gemeinde erlebt Verfolgung, nachdem Stephanus das Martyrium erlebt hat. Und das bringt das führt dazu, dass Menschen ihre Sicherheit verlieren, weg von zu Hause, weg von ihrer gewohnten Umgebung. Ich bin ein Kind von Einwanderern. Ich kann mir gut vorstellen, wie schwer es für meine Eltern gewesen sein muss, ihren geliebten Ort aufzugeben. Und wenn ich so in die ein oder anderen Gesichter reinschaue, glaube ich zu wissen, dass nicht jeder ursprünglich aus Langenfeld kommt. Man hat sich auf den Weg gemacht, mehr oder weniger freiwillig oder vielleicht auch unfreiwillig. Vielleicht ist auch jemand aufgrund politischer Situationen tatsächlich fliehen müssen und befindet sich in einem Land, wo es nicht nur Sucuk und Döner gibt, sondern Königsberger Klopse, deutsches Bier und ganz komische Menschen, die so kalt sind. So ist es das, was Nicht-Deutsche von Deutschen denken. Und in einer solchen Situation befindet sich tatsächlich jetzt das Volk Gottes, vertrieben aus Jerusalem. Und alle haben sich so gedacht, Heiliger Geist, dein Sieg sieht aber irgendwie anders aus. So haben wir uns das überhaupt nicht vorgestellt. Ihr sollt Zeugen sein und ihr werdet Kraft empfangen und hier so happy-clappy-Christen und alles wird wunderbar. Verfolgung. Und das, was passiert ist, dass Gott einfach sagt, das ist nicht eine Niederlage, sondern da steckt System hinter. Das ist meine Strategie. Ihr wolltet nicht raus aus Jerusalem, also lasse ich Christenverfolgung zu. Und die Christen nehmen das Evangelium aber mit. Die sind nicht so in sich hineingekehrt und sagen, ach, bedauere mich und jetzt wird alles ganz schlimm und ganz traurig, sondern sie erzählen über das, was sie in Jerusalem erfahren haben. Sie erzählen von ihrer persönlichen Begegnung von Jesus Christus. Ey, das ist nichts anderes als wie, guck dich doch mal bitte in Langenfeld um. Würde es die Ausländer nicht geben, hätten wir keine Dönerstuben. Dann wüssten wir nicht mal, was Döner ist. Würde es die Ausländer nicht geben, dann wüssten wir nicht, wie Pizza schmeckt. Ja, würde es die Polen nicht geben, dann wüssten wir nicht, was Borscht ist. Das gibt es aber und wir kennen das und wir essen das und wir finden es gut und wir nehmen das mit, was von zu Hause kommt. Ich kann mich daran erinnern, ich sage das nur deswegen, weil mein Papa heute im Publikum sitzt. Wenn wir früher aus Sizilien gekommen sind, glichen wir einem Lidl-Transporter. Wir haben alles das mitgenommen, was uns im Urlaub so geschmeckt hat. Pasta, Thunfisch, getrocknete Tomaten unter der Sonne Siziliens gereift, getrocknet in Öl eingelegt, Käse, als würde es kein Morgen mehr geben. Ich glaube, alle Italiener, die aus Sizilien ihre Wurzeln haben oder wer auch immer, weiß, was ich meine. Und wenn du dann an der Grenze gestanden bist und du genau wusstest, wenn jetzt der Zöllner den Kofferraum aufmacht, was wird er finden? Und das haben die Christen auch gemacht. Die hatten noch keine Bibel, die hatten noch kein Neues Testament, so wie wir es heute kennen, aber die haben das Wort Gottes mitgebracht und haben angefangen, überall dort, wo sie waren, weiterzureden. Und sie haben erzählt, sie sind in ihre Altenheime reingegangen, die sind in ihre Kindergärten reingegangen, die haben überall da, wo sie waren, haben sie vom Worte Gottes und von dieser verändernden Kraft, von dieser Begegnung mit Jesus Christus, ja, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel aufgestiegen und er hat uns gesalbt mit seinem Heiligen Geist und die haben ihre Klappe nicht gehalten. Die haben einfach überall alles rum erzählt. Und das Evangelium zieht nach überall hin. Um euch mal so ein bisschen befindlich zu machen oder zu zeigen, was das ist, ich muss mich einmal umdrehen. Entschuldigt kurz, wenn ich euch die kalte Schulter zeige, aber ich mache das nur aus bewusstem Grund. Das ist so ein bisschen die Stadtkarte im Teil des Neuen Testamentes. Und wir haben vorhin gelesen, wo kamen die Menschen denn alle her, die zurück nach Antiochia gegangen sind. Ich habe das mal eingekreist. Die waren hier unten, seht ihr das, den roten Pointer? Yep, Jerusalem. Da waren die alle und dort hat gesagt, Jesus, Gott, Heiliger Geist, weg von Jerusalem, raus. Und sie landen hier in Phönizien, Samaria mit der Hauptstadt Damaskus und dort fangen sie an, in Judäa, ihr werdet Zeugen sein. Und dann kommt einer, kommt hier nach Antiochia hin, im heutigen Türkei. Einige waren in Zypern und einige haben wahrscheinlich den Fußweg genommen und sind bis nach Libyen, Kyrene gewandert. Hier oben ist Griechenland. Da ist die heutige Türkei. Und überall dort hat sich das Wort verbreitet und das Wort kehrt zurück nach Antiochia. Die aus Zypern zurück nach Antiochia. Die Jerusalemer waren eh vertrieben, alles nach Antiochia. Und in Antiochia passiert richtige Stimmung, geistliche Stimmung. Das Wort breitet sich aus. Die Kirche wächst. Weißt du, die Kirche wächst oft nicht nur wegen des Druckes oder trotz des Druckes, sondern mitten im Druck. Kirche hier auch entsteht mitten im Druck. Vielleicht verspürt der ein oder andere schon mal Druck. Ich muss das noch machen, ich muss das noch tun. Aber Gott will dich formen. Wisst ihr, Diamanten werden auch nur unter Druck geformt. Kein Diamant, den es gibt, der ist einfach so entstanden, sondern weil Druck entstanden ist. Und dann wird er schön. Der Feind hat gedacht, ich werde die Gemeinde zerstreuen. Gott hat aber gesagt, nee, ich werde mein Feuer verbreiten. Weißt du, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen hier unter uns, der gerade denkt, dass du unter Druck stehst. Oder vielleicht bist du sogar enttäuscht. Vielleicht fühlst du dich auch zerstreut. Und vielleicht ist dein Leben gerade nicht so wirklich stabil. Aber Gott möchte genau diese schwierigen Zeiten benutzen, um dich an Orte zu bringen, an die du sonst freiwillig nicht hingehen würdest. Manchmal geschieht dieses geistliche Wachstum genau da, nicht in Bequemlichkeit, sondern Bewegung muss entstehen. Wir haben weitergelesen, dass diejenigen sich an die Menschen gewandt haben, die griechisch sprechend waren. Man redete mit ihnen und brachte ihnen das Evangelium. Man hat es verkündigt. Eine Church on Fire überwindet ihre Grenzen. Zunächst haben diese Menschen angefangen, nur zu ihren Gleichgesinnten zu sprechen. Sie haben nur zu den Juden das Wort gebracht. Das war verständlich, man kannte sich, die hatten die gleiche Kultur, die gleiche Mentalität, man sprach die gleiche Sprache. Es war ihre vertraute Welt, es war ihre Kultur, es war auch ihre religiöse Identität. Aber dann kommt dieses entscheidende Wort, auch. Einige verkündigten auch den griechisch Sprechenden das Evangelium. Das war plötzlich etwas komplett Neues. Das war etwas Herausforderndes. Wie kannst du das tun? Das sind doch Heiden. Das sind doch Menschen, mit denen wir normalerweise überhaupt keinen Kontakt haben. Das sind die Menschen, die nach dem alten Gesetz unrein sind. Mit denen darfst du doch nichts zu tun haben. Petrus macht den Vorreiter. Wir hören das am Ende des Monats nochmal speziell, was da genau passiert ist. Petrus traut sich sogar in das Haus eines Heiden hineinzugehen, bekommt eine göttliche Vision und hat in seinem Kopf eine Mauer durchbrochen, die es vorher zu durchbrechen galt. In dem Moment, wo die Griechen das Evangelium empfangen, findet hier ein wichtiger Durchbruch statt. Das war ein wichtiger Moment der Apostelgeschichte. Die Kirche überschreitet hier eine Schwelle. Weißt du, manchmal fordert Gott auch dich gerade heraus, in deinem Leben zu schauen, wo bin ich gerade? Wen stellt Gott an meine Seite oder wo führt Gott mich gerade hin? Und wenn du an einer Stelle bist, wo du vielleicht letztes Jahr nicht gedacht hast, dass du dich dort befinden kannst, dann ist das nicht Zufall, sondern der Plan Gottes, dass du eine eigene Schwelle überwinden musst, die du dich vielleicht nicht getraut hättest, selbst zu überwinden. Die Evangelien und das Evangelium bleibt nicht unerreicht. Menschen anderer Herkunft werden erreicht, die Kulturen werden erreicht, Sprachen werden erreicht, Menschen mit verschiedenen Geschichten werden erreicht und die Gemeinde in Antiochia erkennt, Jesus ist nicht nur für uns gekommen, Jesus ist nicht nur für uns da, Jesus gilt für alle Menschen. Jesus ist für alle Menschen gekommen. Ich erinnere mich noch an den Grundzügen, die Entstehung unserer italienischen Gemeinde aus meiner Urkunftsstadt. Wir gingen fast jeden Samstag auf Straßeneinsatz und wir haben nur Italiener angesprochen. Das war so ein bisschen Schrei nach Heimatgefühl, Schrei nach, ich will doch diejenigen erreichen, die Jesus noch nicht kennen, die ebenfalls Gastarbeiter sind, so wie ich. Und man wollte eigentlich connecten zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen, aber bitte in meiner Sprache. Ich kann mich echt daran erinnern, wir hatten ganz, ganz wenige Traktate dabei, die auf Deutsch waren. Das waren ja Deutsche, das waren ja die Heiden. Nee, da gab es auch Christen. Da gab es auch Menschen, die Jesus brauchten, aber da gab es auch Brüder und Schwestern. Aber vor denen hat man Halt gemacht. Wisst ihr, was da passiert ist? Ja, die italienischen Gemeinden, nicht nur unsere, auch die anderen, die haben genauso getickt. Ja, die sind ein Stück weit gewachsen. Aber dann wurden es einfach nur noch Kulturvereine, wo Sprache beigebracht wurde. Ich bin dankbar dafür, dass ich das lernen musste, weil sonst würde ich heute kein Italienisch können. Aber es war überwiegend, wir wollen unter uns bleiben. Deutsche Lieder, um Gottes Willen. Deutsche Freunde mitbringen, oh Gott, wenn die sehen, wie die uns angezogen haben, wir bleiben unter uns. Petrus macht diesen Vorreiter und geht einfach rein in so ein Haus von einem römischen Hauptmann und sagt, boah, der gleiche Heilige Geist wirkt. Und in Antiochia passiert genau das Gleiche. Der gleiche Heilige Geist erfüllt diese Menschen und dort passiert was. Das Reich Gottes entsteht. Entsteht nicht, weil Gleichförmigkeit dort war, sondern weil es Einheit gab im Heiligen Geist. Ich möchte es wichtig sagen, eine Church on Fire überschreitet Grenzen. Und das bedeutet für mich heute, dass eine Kirche keine Mauern bauen darf. Wir dürfen keine Mauern bauen. Im Gegenteil, wir wollen Brücken bauen. Wir wollen Menschen, Nationen, Nationalitäten, Beweggründe jegweder Art, die möchten wir erreichen. Und deswegen führt der Heilige Geist Menschen über Grenzen hinweg zusammen. Er hat keine kulturellen und keine sprachlichen Grenzen. Gesellschaftliche Grenzen und Generationsgrenzen, das gehört der Vergangenheit an. Der Heilige Geist verbindet. Und das Evangelium gehört nicht einfach nur irgendeiner Kultur. Das ist nicht mein Evangelium, das ist nicht nur das italienische Evangelium, nicht nur das deutsche Evangelium. Das Evangelium gehört Jesus Christus. Es ist seins. Und er hat uns den Auftrag gegeben, es in alle Welt hinauszutragen. Was passiert? Man fängt an zu sprechen, man fängt an zu reden und wir haben gelesen, die Hand des Herrn war bei ihnen. Gottes Hand ist mit denen, die mit Jesus unterwegs sind. Das ist der eigentliche Schlüssel. Das war keine Strategie, das war keine Professionalität und das war auch nicht ihre eigene Organisation, dass die Antiochia sagten, oh, wir haben uns so gut vorbereitet, wir haben das beste Konzept, sondern es war Gottes Hand. Und lass mich hier direkt die Handschrift Gottes dir zum Erkennen geben. Wenn unsere Kirche wächst, wenn unsere Programme funktionieren, wenn wir Fortschritt und Wachstum hier in der Live-Kirche erleben, wenn neue Campusse geboren oder adoptiert werden, dann nicht, weil wir so ein cooler Haufen Menschen sind, die viele Skills haben und bei Next Steps 1, 2, 3 und Taufseminar und Alpha-Kurs alles gute Programme, die möchte ich niemals mehr vermissen. Aber das nur deswegen, weil Gottes Hand da drin ist. Und wenn du in eine Kirche reinkommst und du siehst, dass Gottes Hand nicht mehr da drin ist, würde ich dir vielleicht auf der einen Seite sagen, renn weg oder bleib da und lass Gottes Hand und Gottes Wirken tatsächlich zu. Antiochia hat es begriffen. Gottes Hand war mit ihnen und Lukas benutzt diese Sprache bewusst. Immer dann, wenn Gemeinde wächst, sagt er, wir haben es vorhin mehrfach gelesen, und es wurden Menschen hinzugefügt und neue Menschen sind dazugekommen. Immer wieder lesen wir diesen Spruch von Lukas, der das beobachtet hat und wie so ein Tagebuch aufgeschrieben hat. Und er sagte, das kann nur Jesus gewesen sein. Das kann nur durch die Kraft des Heiligen Geistes entstanden sein. Und immer wieder lesen wir davon, dass Menschen hinzugefügt worden sind. Und das Wachstum dieser ersten Gemeinde, ja, war numerisch, aber es war in erster Linie geistlich. Ganz viele Menschen haben zum Glauben gefunden und haben sich Jesus Christus zugewandt. Und das war nicht einfach nur eine religiöse Aktivität. Wisst ihr auch, wenn wir Veranstaltungen haben, wie ein Sommerfest oder wie so ein Straßenfest, dann ist das nicht einfach nur so ein Placement, wir setzen uns dahin, sondern es hat immer einen religiösen Hintergrund. Es soll immer begleitet sein von Jesu Liebe, die in uns gesetzt worden ist. Weil Menschen sollen Jesus begegnen. Ja, da steht Live-Kirche dran, aber letzten Endes meinen wir, du sollst eine Begegnung mit Jesus Christus haben. Ja, natürlich schreiben wir da den Namen unserer Aktivitäten irgendwo drauf. Auch draußen im Foyer haben wir ganz viele Namen und Aktivitäten aufgeschrieben. Aber letzten Endes verbinden wir damit eine Botschaft. Das machen wir alles, nicht um uns zu präsentieren, sondern wir wollen Jesu Christi Liebe zeigen, die in uns steckt und rausgetragen wird. Und wenn in einer Gemeinde keine Bekehrung stattfindet, wenn in einer Gemeinde keine Menschen hinzugefügt worden sind, dann tut es mir leid, es sagen zu müssen, verliert eine Gemeinde trotz ihrer tollen Programme ihre komplette Kraft. Eine Church on Fire ist nicht einfach nur beschäftigt und wir hören das immer wieder. Komm mitten in der Woche hier in dieses Haus, du findest immer Aktivitäten. Du hast mittlerweile Schwierigkeiten, einen Raum zu buchen, wenn du was machen möchtest. Ja, cool, aber wenn da der Heilige Geist nicht drin ist, ne? Kannst direkt draußen bleiben. Ich bin überzeugt und ich weiß, ganz ehrlich, sonst wäre ich nicht hier. Hier ist der Heilige Geist und er möchte noch mehr wirken. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns sich von diesem Heiligen Geist so berühren lässt, dass du das als deine Priorität nimmst und sagst, ja, natürlich gehe ich zur Kirche, weil dort möchte ich Jesus begegnen, aber natürlich gehe ich auch auf die Straße, weil auch da Jesu Not vorhanden ist. Und wir sind Bringer der Botschaft des Wortes Gottes. Wisst ihr aber, was passieren kann, wenn wir zu sehr mit uns beschäftigt sind? Die Gefahr, die einer Gemeinde laufen kann, ist, wir können Programme bauen. Ich glaube, dafür sind wir auch echt gut bekannt. Wir sind richtig gut im Programme bauen. Strukturen aufbauen. Wir können Veranstaltungen planen. Und ich glaube, auch das ist eine gute Tugend, eine deutsche Eigenschaft, die hier besonders präsent wird. Wir können Medien und Programme produzieren und wir können Systeme organisieren. Aber das verändert den Menschen nicht. Gottes Gegenwart verändert Menschen. Wenn ich hier in die Kirche reinkomme, egal in welche Kirche du reingehst, da wo Menschen eine Begegnung mit Jesus Christus hinbekommen, dann deswegen, weil ich die Liebe Jesu Christi ausatme. Man soll an mir den Fingerabdruck Jesu Christi sehen. Nicht nur an meinen Worten, wisst ihr, Worte sind der vielen da. Ich kann euch das Blaue vom Himmel runterpredigen, wenn ich wollte. Ich glaube nicht, dass ich das kann, aber es gibt Menschen, die können das. Die können dich so in die Irre führen, dass du denkst, wow, ein super Prediger, eine richtig gute Pastorin, richtig gute Leute, die das können. Aber wenn da die Essenz fehlt, wenn da die Salbung des Heiligen Geistes nicht vorhanden ist, doch jetzt sage ich, renn, verlass diesen Ort, weil das hat mit Gott nichts mehr zu tun. Antiochia hat es begriffen und hat gewusst, wenn hier das Feuer Jesu Christi nicht ist, dann sind wir einfach nur eine leere Hülle, eine leere Religion. Wir wollen aber eine Kirche erfüllt von Jesu Feuer sein. Eine Kirche mit Leben, Live-Kirche. Keine Werbung, sondern unser Name ist Programm. Okay? Was passiert? Die Geschichte geht weiter. Diese Botschaft, was in Antiochia passiert ist, ja, selbst Menschen, ich habe es euch in der Folie gerade gezeigt, die kamen aus der damaligen, aus aller Welt. Die kamen weit angereist, alles nach Antiochia. Irgendwie gab es so eine Brieftaube, die nach Jerusalem zurückgeflogen ist. Händler, die ihre Ware von Antiochia ins Landesinnere gebracht haben. Gemeinden waren entstanden, man hat versucht, sich zu connecten. So die damaligen WhatsApp-Gruppen bestanden aus Brieftauben, bestanden aus Kamelreitern, bestanden aus irgendwelchen Eselsflitzern. Irgendwann kommt dieses Wort auch tatsächlich in Jerusalem an. Und Jerusalem hört sich das so an, sagt er, okay, wir waren die Gemeinde. Bei uns waren die 120 da oben auf dem Zimmerchen, Heiliger Geist. Petrus predigt, 3000 Leute, okay, Christenverfolgung. Antiochia, hast du schon mal was von Antiochia gehört? Das wäre, wenn mir jemand sagen würde, Monheim. Hey, Leute, was ist Monheim? Wenn ich manchmal mit meinem Navi hier hingereist bin, obwohl es auf Deutsch programmiert ist, Mannheim. Fahren Sie rechts raus nach Mannheim. Ich sage, ja, was ist Mannheim? Monheim, okay. Und da kommt plötzlich so eine Message an, so, da passiert gerade richtig was. Da ist eine Gemeinde entstanden, die kommen aus überall her und die fangen an, nicht nur mit den Juden zu connecten, die connecten mit allen Menschen, mit den Griechen, mit den Heiden, mit allen Händlern, die aus Übersee kommen und da passiert gerade richtig was. Und Jerusalem sagt nicht, ja, lass die mal machen. die ticken sofort richtig und die sagen, Barnabas, Barnabas, wo bist du? Du, Barnabas, geh bitte sofort nach Antiochia und schau dir den Laden mal an. Das wird richtig gut. Und Barnabas macht das. Barnabas wird von Jerusalem entsandt, er geht nach Antiochia und er schaut sich das an. Und Barnabas war genau die richtige Person in diesem Moment. Barnabas, als er da angekommen ist, er schaut nicht auf die Probleme, er schaut nicht auf Next Steps, ist total schlecht besucht. Der Worship, boah, voll Katastrophe. Und die Kinderarbeit, oh, um Gottes Willen, immer wieder die gleichen Leute, die arbeiten, der guckt nicht auf die Probleme. Also die Probleme, die es in jeder Gemeinde gibt. Der guckt sich das an und sagt, was machen die denn da? Das funktioniert. Heiliger Geist, wirk. Der applaudiert die, der ist richtig stolz und der feuert die an. Und die Bibel hat es gesagt, Barnabas ist ein Mensch, der hat sofort die Gnade Gottes erkannt. Der guckt sich diese Gemeinde in Antiochia an und sagt, die sind wie wir. Die machen genau das Gleiche, nicht wir, der Heilige Geist macht hier genau das Gleiche und der Heilige Geist wirkt. Und die Bibel hat es gesagt, ich will es wiederholen, er sieht die Gnade Gottes. Was ist das für ein wunderbarer Satz? Er sieht nicht die Probleme. Probleme waren natürlich in Antiochia auch vorhanden. Kulturen, Religionen, Herkunftsgeschichten und alles Mögliche. Das war alles dort vereint. Aber Barnabas sieht Chancen. Barnabas sieht Entwicklungspotenzial. Barnabas sieht eine Menge, die Gott mit ganzem Herzen dient und sagt, er sieht die Gnade Gottes. Wisst du, religiöse Menschen kommen in eine Kirche rein und finden sofort die Fehler. Die riechen da so wie so Spürhunde am Flughafen. So, ah, da funktioniert was nicht. Ah, dann stecken wir da nochmal die Nase rein und merken, da funktioniert was nicht. Aber Barnabas sagt, wow, richtig schön. Wisst ihr, geistliche Menschen erkennen Gottes Wirken. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist auch so ein bisschen weit Gabe der Geisterunterscheidung. Welcher Geist weht gerade in welcher Gemeinde? Wird Jesus Christus manifestiert? Erkennst du das? Lässt du zu, dass der Heilige Geist dir zeigt, dass hier Jesus Christus wirkt? Oder wirken hier nur selbstverherrlichende Programme? Barnabas tut das, was in seinem großen Herzen war. Die Bibel beschreibt ihn, er war gut. Er war erfüllt von Heiligem Geist und er war voller Glauben. Er hat geglaubt, das funktioniert, das wird das Ding. Wir sehen gleich, was der daraus gemacht hat. Er macht was Entscheidendes. Er ermutigt den Menschen und sagt, bleibt dem Herrn mit ganzem Herzen treu. Dient ihn mit ganzem Herzen. Und wisst ihr, wir sind eine Church on Fire. Wir brauchen Menschen wie Barnabas. Wir brauchen Menschen, die dich ermutigen. Wenn du vielleicht irgendwann mal hier vorne stehst und die Moderation machst, wird keiner hinten stehen und sagen, oh nein, falsches Wort. Wenn du vielleicht das erste Mal am Schlagzeug, am Gesang, dann hast du nicht die Leute, die sagen, ach du, wie hört sich das denn an? Oder wenn du vielleicht in der Kameratechnik, warum springt er denn mit der Kamera ständig hin und her? Nee, die sitzen da, so wie mein Papa, mit dem Handy in der Hand und filmen. Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter, das ist meine Kirche und die feuern dich an, egal, die Fehler werden nachher zu Hause korrigiert und bereinigt. Aber die sitzen da und die feuern dich an, hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Weißt du, ich bin so ein Freund von, ich hatte auch mal kleine Kinder. Meine Kinder waren süß und wenn ich auf die anderen Kinder gucke, sagst du, wo sind die denn süß? Und dann werden Bilder gepostet im Status, ist so, oh Gott, die armen Eltern. Warum sind die nur so gestraft mit so einem hässlichen Kind? Und die posten das noch. Ja, weil in ihren Augen ist das süß. Wer weiß, was die Leute denken, wenn die mich früher oder auch jetzt sehen. Oh Gott, was haben die denn da für einen Prediger? Ach du Schande. Aber es gibt Leute, die sagen, da hat Gott was reingesetzt und die feuern das an. Und Barnabas war so einer. Der saß mit seinem Handy da, hat seine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, hat gesagt, Jerusalem, alle rein, gucken. Da geht gerade was richtig Gutes ab. Aber wisst ihr, Barnabas, der war sich nicht zu fein, um das ganze Ding alleine zu rocken, würde man das heute so sagen, oder Bunzer, zu wuppen. Barnabas sagt, eine Menschenmenge, die muss gelehrt werden. Das ist gut, was hier passiert. Das ist interessant, was wir hier alles sehen. Aber dieses Wachstum braucht Lehre und braucht Jüngerschaft. Das, was auch in unserer Gemeinde tatsächlich gelebt wird, gebraucht wird. Wachstum braucht Lehre und Jüngerschaft. Und Barnabas bemerkt das. Diese Gemeinde braucht mehr als nur mein. Da muss mehr kommen. Deswegen geht Barnabas aus und erinnert sich an Paulus. Er fährt nach Tarsus, macht sein Ticket, setzt über nach Tarsus, sucht ihn. Saulus, haben wir in der letzten einer der letzten Predigten gehört. Ja, das war der, der Jesus auf dem Weg nach Damaskus in diesem großen Licht begegnet ist und vom Verfolger Christi zum Verfolgten wegen Christi wird. Und Paulus hatte Kultur, er hatte Bildung, er hatte Staatsbürgerschaften, er hatte großes Know-how, der war religiös und theologisch so super aufgestellt, dass Barnabas sagt, ich kann das nicht, aber ich hole mir jemanden, der richtig gut ist. Und schnappt sich diesen Saulus und sagt, mitkommen, wir beide, Antiochia. Da gibt es eine Menge Arbeit. Und weil ihm das so wichtig war, sagt die Bibel, die sind ein ganzes Jahr lang da geblieben. Die haben die Gemeinde unterwiesen, in Lehre und in Jüngerschaft. Ihr habt gut angefangen. Aber jetzt braucht ihr nicht mehr nur das Kartoffelsüppchen, jetzt braucht ihr Schwarzbrot. Ja, manchmal wird hier immer drüber gesprochen, wir brauchen Schwarzbrot. Ja, Paulus und Barnabas haben denen richtig Schwarzbrot gegeben. Richtig heftige Kost, tiefe Lehre und haben denen gezeigt, behaltet das nicht nur für euch, sondern zeigt den anderen, wie das geht. Jüngerschaftsprinzip. Und ihr werdet erkennen, und je mehr ihr euch mit der Bibel auseinandersetzt, es wird häufig vom Barnabas- und Paulus-Prinzip gesprochen. Weil Barnabas irgendwann mal, der Vorreiter für Paulus war, erkennt, der kann das viel besser als ich. Der geht einen Schritt nach hinten und sagt dann so, Paulus, jetzt bist du dran und ist Wegebner, Waymaker für die nächste Generation. Ich würde mir so sehr wünschen, wenn ich hier in diese Gesichter schaue, dass wir ganz viele Barnabasse und Barnabassinnen haben, und dass Gott euch gebraucht, Paulusse zu sichten, sie ausfindig zu machen, sie unter die Fittiche zu nehmen, zu begleiten, um dann zu sagen, wir gehen gemeinsame Schritte. Und dann auch diesen Mut und diese Aufrichtigkeit besitzen, den Schritt nach hinten zu gehen und zu sagen, so, und jetzt mach mal, du kannst das. Jeder, der von uns Fahrradfahren gelernt hat, jeder, der von uns weiß, wie es nervig war, wenn Papa hinten immer noch festgehalten hat, der aber genau wusste, wenn ich jetzt loslasse und die Stützräder nicht dran sind, du kippst. Aber diesen Moment des Stolzes, den sowohl Papa als auch ich nachher hatten, als das von alleine ging, das nimmt dir keiner. Und genau das hat Barnabas gemacht. Er holt sich Saulus dazu und diese Gemeinde wächst und das bedeutet Stabilität, das bedeutet Geduld, Wachstum, Reife. Und dann passiert etwas, was ganz besonders ist. In Antiochia werden diese Nachfolger Jesu Christi zum allerersten Mal Christen genannt. Wisst ihr warum? Die Lehre, das Wort, die Jüngerschaft. Da waren auf diesen Menschen in der Gemeinde überall so DNA-Spuren von Jesus Christus dran. Fingerabdruck von Jesus Christus. Die waren Christusähnlich. Die reden wie Jesus. Die bewegen sich wie Jesus. Die sind wie Christus. Die sind Nachfolger von Christus. Christen, da ist dieses Wort entstanden. Das war nicht einfach nur ein Wort, das war nicht einfach nur ein Stempel, sondern das war eine komplett neue Identität, die dort entstanden ist. Früher nannte man sie, das waren die Jünger, das waren die Heiligen, das waren die Geschwister, das waren die Glaubenden. Aber jetzt kennt die Welt und die Umwelt sie mit dem Namen Christen. Darf ich dir eine provozierende Frage stellen? Wenn du nach Langenfeld gehst, ne? Was sagen die über uns? Woran erkennen die uns? An dem Namen Livekirche? An die Programme, die wir hier haben? An die schöne Musik, die wir machen? An den Kinderbereich, den wir haben? Oder ist dort das Abbild Jesu Christi in deinem Verhalten, in deinem Reden erkennbar? Wirkt der Heilige Geist durch dich so, dass du es verdienst, den Namen Christen tragen zu dürfen? Oder ist das einfach nur ein Stempel, den man dir aufgesetzt hat oder den du selber tragen möchtest? Weißt du, das ist eine entscheidende Frage, die mich heute hier begleitet. Sehen die Menschen um uns herum Religion, Tradition oder vielleicht einfach nur eine Ansammlung von Kulturen? Oder sehen sie wirklich Jesus in uns? Das Ziel einer Church on Fire ist es nicht, dass die Menschen unsere Gemeinde bewundern, unsere Programme so schön finden, sondern das Ziel soll sein, ich will Jesus Christus durch dich hindurch sehen. Abschließend lesen wir, dass eine Hungersnot angekündigt worden ist und die reife Gemeinde reagiert. Es wird Hilfeleistung für die Gläubigen in Judäa geleistet. Jerusalem erleidet Armut, Hungersnot. Die Muttergemeinde, die Zentrale, die gerät in Schieflage, weil Hungersnot da ist. Was machen die aus Antiochia? Die haben uns supportet. Die haben uns ihren besten Mentor geschickt, Barnabas. Der hat sogar noch einen Paulus dazugerufen. Die hatten es richtig gut mit uns gemeint. Es gibt so ein englisches Lied, wer den kennt, Ron Canoli, ein super Musiker, leider verstorben. Give and it will come back to you. Gib und es wird mehrfach zurückkommen. Antiochia hat es gemacht. Sie haben empfangen und haben zurückgegeben und haben damit gesegnet. Weißt du, Livekirche, Gott hat dich bereichert mit Barnabassen, mit Paulussen. Aber es wird vielleicht auch irgendwann der Moment kommen, wo du Paulus und Barnabas opfern musst, dass du den wieder abgeben musst, weil es woanders vielleicht die Kacke am Dampfen ist, wo Hilfe gebraucht wird, wo große Not entstanden ist. Und dann darf man nicht neidisch sein und dann darf man auch nicht sagen, ja, wieso das denn, der gehört aber zu uns, das ist unserer. Das ist unsere Band, das ist unser Prediger, das ist unsere Pastorin, das ist unsere Campusleitung. Vielleicht bittet Gott dich, das zu opfern und das zurückzugeben, damit es ein Segen wird für jemand anderen. Und das ist das Abbild der Identität von Jesus Christus. Das Ziel soll sein, dass Menschen Jesus Christus in uns erkennen. Ich möchte zum Abschluss kommen. Das Worship-Team darf sich gerne vorbereiten oder auch direkt auf die Bühne kommen. Apostelgeschichte zeigt uns, dass da was wachsen kann. Die Apostelgeschichte 11 zeigt uns, wie Kirche wächst. Nicht durch Stillstand, sondern durch Bewegung. Nicht durch Angst, sondern durch Glauben. Nicht durch Kontrolle, sondern durch die herrliche Gnade Gottes. Antiochia, lasst es mich vielleicht setzen mit Livekirche in Langenfeld war multikulturell, missionarisch, geistgeleitet, großzügig, jüngerorientiert, christuszentriert. Ich würde gerne mit uns allen ein kleines Experiment machen. Ich habe heute Morgen mit Gott gehadert und habe gesagt, Gott, darf ich das bringen? Und er hat gesagt, du machst doch sowieso, was du willst. Mach einfach. Das war wirklich so. Ich habe gesagt, Gott, darf ich das? Ich habe gerade so eine richtig gute Idee, aber nicht, dass das dann heißt, sag, mach, das passt. Livekirche. Wie multikulturell sind wir? Darf ich vielleicht den einen oder anderen bitten? Haben wir jemanden hier, der aus Südamerika kommt? Darf ich euch bitten, einmal aufzustehen, wer aus Südamerika kommt? Ihr braucht euch nicht schämen, dass wir sind alle in der Gegenwart Gottes. Haben wir jemanden hier, der aus so... Bleibt bitte stehen. Entschuldigung, ich habe es vergessen. Ihr dürft bitte stehen bleiben. Haben wir hier jemanden so aus dem Bereich Balkan, Russland, so aus dieser Ecke? Okay. Haben wir jemanden hier, der so aus dem Bereich Indonesien, Philippinen, so aus diesem Bereich Thailand, Taiwan, so diese Ecke, Indischer Ozean, da so in dem Bereich, wenn wir sowas hätten. Ja. Haben wir jemanden hier, der unter uns ist, der sagt, ich bin großzügig, egal aus welchem Land du bist, der sagt, ja, Gott hat mir das als Gabe, ich kann nicht predigen, ich kann nicht singen, aber ich darf großzügig sein, mit meinen Ressourcen, mit meiner Arbeitszeit, mit meinem Investment. Haben wir jemanden hier, der sagt, ja, ich bin missionarisch und jüngerschaftsorientiert unterwegs? Wo sind unsere Missionare? Wo sind unsere Jüngermacher? Steht auf. Haben wir Menschen hier, die von Jesu Christi Blut reingewaschen sind? Ich glaube, da müssen wir jetzt alle aufstehen. Wenn du dich umschaust, links und rechts um dich herum, sind Menschen, die Gott auserwählt hat. Und Jesus die Gemeinde Langenfeld, die Livekirche, zu seinem Antiochia gemacht hat. Ey, lass es mich mit Stolz sagen, dass wenn du geistliche Karriere machen willst, nicht um dich zu brüsten, nicht um dich zu zeigen, dann musst du vielleicht auch durch die Livekirche gegangen sein. Weil Gott dich gebrauchen möchte. Ich möchte dich ermutigen, auffordern und zugleich auch ermahnen. kuschel dich nicht in Sicherheit, indem du sagst, ich komme in eine coole Kirche und die ist entstanden, die ist gewachsen, sondern lass den Auftrag Jesu Christi durch dich fließen. Sei nicht egoistisch, indem du dich in einem wohlgeformten Gottesdienst mit Strukturen und Kursen und alles das, was Live-Kirche anbietet, wohlfühlst, sondern nimm den Auftrag Jesu Christi wahr. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium an jedermann. Mach nicht Halt vor Barrieren, vor Grenzen, vor Sprache, vor Tradition, vor Geschlechtskrisen, Identitätskrisen. Mach nicht Halt vor Menschen, mit denen du nichts zu tun haben möchtest. Mach nicht Halt vor Menschen, die anders aussehen wie du, sondern entdecke das Potenzial, das Barnabas in Antiochia gesehen hat. Lasst uns Barnabasse sein. Lasst uns Paulusse sein. Die Gemeinde weiterbauen. Ich bin froh, stolz, dankbar für diejenigen, die irgendwann mal aus der Hermann-Zeiss-Bewegung die damalige Ecclesia-Gemeinde der Christen in Langenfeld gegründet haben, die aber nicht stehen geblieben sind. Michael Becker ist so ein Barnabas. Der tickt so, wie er tickt. Er ist so, wie er ist und da musst du mit klarkommen oder nicht, aber er ist ein Visionär. Er sieht das Problem nicht, er sieht die Chance in dir. Und ich wünsche mir, dass wir noch mehr solcher Menschen haben. Mamas und Papas, die da so stehen und sagen, ihr schafft das, ihr schafft das. Und ich möchte euch uns ausrüsten, zurüsten, ausstatten, segnen mit dieser Gabe des Heiligen Geistes, die von Gott kommt. Das ist nicht unser Werk, aber dass Gott sagt, ihr schafft das. Und ihr werdet meine Zeugen sein, bis ans Ende der Welt. Lasst uns die Augen schließen. Herr Jesus, ich möchte dir danken, weil du heute wieder zu uns gesprochen hast. Nicht ich, sondern dein Wort, dein Heiliger Geist hat zu uns gesprochen. Ich danke dir, Herr Jesus, weil du im Herzen der Menschen heute Morgen etwas entfachen möchtest und es mit Sicherheit auch schon längst getan hast und dass du heute Bestätigung ausgesprochen hast für Veränderung, die erforderlich ist, für Bewegung, die wir brauchen, weil du uns gerufen hast. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns tiefer ins Gebet reinnimmst. Dass du unser Herz schleifst, noch mehr zu beten. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du ein Herz öffnest für Evangelisation. Herr, dass du uns neu lehrst, uns hinzugeben in deiner Liebe. Und vor allen Dingen, dass du uns Leidenschaft schenkst, unseren Dienst auszuüben, für den du uns berufen hast. Herr Jesus, mach, dass wir diese Liebe entwickeln können, so wie es in Antiochia gewesen ist. Dass Menschen nicht über die Kirche sprechen, sondern sagen, dort ist Jesus Christus zu sehen. Vielleicht gibt es auch Menschen hier, die Jesus überhaupt noch gar nicht kennen. Und ich möchte dir zusprechen, dass Gott heute wollte, dass du hierhin kommst, damit du genau diese gleiche Portion Predigt abbekommst, wie alle anderen auch. Weil du nicht heute hierhin gefunden hast, sondern Jesus dich gesucht hat, Jesus dich gepackt hat und Jesus dich einlädt, Teil seiner Familie zu werden. Diesen Segen spreche ich über dich aus, in Jesu Namen. Amen. Lasst uns stehen bleiben, in Dankbarkeit und in Anbetung ins nächste Lied einsteigen und seinen Namen verherrlichen. Halleluja.